NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Mit Julia Vogt, guten Abend. Wir müssen mal über ein Thema sprechen, über das wir nicht so gern nachdenken, nämlich über unseren Tod. Früher oder später ereilt er uns und vielleicht wollen wir bei Lebzeiten Dinge regeln und in geordnete Bahnen bringen. Was passiert denn mit unserem Nachlass? Wie werden Besitztümer verteilt? Wie sichern wir unseren Lebenspartner finanziell ab? Und wer kümmert sich um unsere digitalen Fußspuren? All diese Fragen können wir in einem Testament regeln und dazu ist der Rechtsanwalt und Notar Julius Scholze-Borges aus Hannover zu uns gekommen. Freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, Frau Vogt. Vielen Dank.
Ich habe es angedeutet, sich bei Lebzeiten um das zu Vererbende kümmern. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt?
Ein guter Zeitpunkt ist nach meiner Erfahrung am besten so früh wie möglich. Es macht immer Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man noch nicht in einer konkreten Notlage oder Notsituation ist. Dann ist es deutlich einfacher, über diese Dinge nachzudenken und auch mit den Angehörigen, ganz wichtig, darüber zu sprechen.
Die Menschen, die zu Ihnen kommen, um ein Testament aufzusetzen, haben die schon so ganz konkrete Vorstellungen, was drinstehen soll? Oder sagen die, so, hier bin ich, nun mach mal.
Das ist ganz unterschiedlich. Jeder geht mit dem Thema anders um. Es gibt Menschen, die schon ganz genau wissen, was sie wollen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben und ganz klare Vorstellungen haben. Und viele kommen ganz blank sozusagen zu mir ins Büro. Die wissen noch gar nicht, was sie wollen. Und die wollen sich erstmal auch aufklären lassen über die Rechtslage. Denn das Erbrecht ist ja eine sehr komplexe Materie. Und viele kennen sich damit nicht aus und wollen dann erstmal hören, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin.
Wenn es kein Testament gibt, dann gilt ja die gesetzliche Erbfolge. Wie sieht denn die aus, so ganz grob?
Die gesetzliche Erbfolge sieht so aus, dass sich die Nachfolge nach dem Verwandtschaftsverhältnis des Erblassers im Wesentlichen richtet. Das Erbrecht geht nach sogenannten Ordnungen. Die erste Ordnung stellen die Kinder dar und deren Abkömmlinge. Die zweite Ordnung die Eltern und deren Abkömmlinge. Die dritte Ordnung die Großeltern und deren Abkömmlinge. Und so geht es dann immer weiter. Erben einer vorangegangenen Ordnung schließen die Erben der späteren Ordnung aus. Und innerhalb dieser Ordnung gibt es dann einfach eine Erbfolge nach Stämmen, also ein ganz schematisches Modell. Neben dieses Verwandtenerbrecht tritt das sogenannte Ehegattenerbrecht, wenn der Erblasser verheiratet ist.
Das klingt ja jetzt erstmal ganz vernünftig. Welche Gründe gibt es denn, von dieser gesetzlichen Erbfolge abzuweichen und eben ein eigenes Testament aufzusetzen, das diese gesetzliche Erbfolge aushebelt quasi?
Dafür gibt es ganz mannigfaltige Gründe. Ein ganz häufiger Grund ist bei verheirateten Personen zunächst die Versorgung des überlebenden Ehegatten sicherzustellen. Denn der erbt ja nur, wenn Kinder vorhanden sind oder andere Angehörige, erstmal nur einen Teil des Nachlasses. Häufig ist das nicht gewünscht. Häufig wollen sich die Ehegatten zunächst als Alleinerben einsetzen und dann erst im Falle des Todes des Zweitversterbenden die Kinder begünstigen. Das ist ein ganz häufiger Fall, aber es gibt auch viele andere Fälle, bei denen der Erblasser eben seine Güter anders verteilen möchte und zum Beispiel konkrete Zuteilungen an Kinder oder andere Verwandte vornehmen möchte. Und das ist also auch sehr mannigfaltig, was dafür Wünsche bestehen können.
Mein Testament kann ich selbst verfassen, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt juristischen Beistand. Wie muss es denn gestaltet sein, damit es dann auch rechtlich Bestand hat?
Also ganz wichtig ist, dass es, wenn es nicht notariell beurkundet wird, dass es privatschriftlich, also handschriftlich geschrieben wird. Ein computergeschriebenes Testament ist von vornherein unwirksam, also davon bitte die Finger lassen. Dann sollte das Testament oder muss unterschrieben werden und es sollte auch mit Datum und Ort der Testamentsabfassung versehen werden, damit man das dann zeitlich einordnen kann.
Es gibt Vorlagen im Internet, taugen die was? Reicht es überhaupt, die auszufüllen und zu unterschreiben?
Nein, ausfüllen funktioniert gar nicht, denn das Testament muss ja handschriftlich geschrieben werden. Und zwar von vorne bis hinten. Jeder Satz und jedes Wort muss aus der eigenen Feder, der eigenen Handschrift stammen. Und ansonsten haben wir immer gleich ein Wirksamkeitsdefizit bei dem Testament.
Was spricht denn dafür, sich notariell beraten zu lassen?
Das Erbrecht ist sehr komplex und häufig verstecken sich hinter den Sachverhalten auch viele rechtliche Probleme, die man als juristischer Laie gar nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen macht es Sinn, das einmal genau durchdenken. Was sind denn die Wünsche, die man hat für seinen Nachlass? Wer soll was bekommen? Wie soll es geregelt werden? Und dann macht es natürlich Sinn, sich bei einem Profi, bei einem Fachmann mal beraten zu lassen, wie man diese Wünsche denn auch umsetzen kann. Wir erleben es häufig, dass hinterher, wenn dann ein Testament eröffnet wird, wir eben feststellen, dass das, was dort aufgeschrieben ist, gar nicht zu den Folgen führt, die der Erblasser eigentlich in seiner Vorstellung hatte.
Ich glaube, viele scheuen die Kosten. Was kostet es denn, ein Testament bei Ihnen beim Notar aufsetzen zu lassen?
Da gibt es eine gesetzliche Gebührenordnung und die richten sich nach dem Gegenstandswert des Testamentes. Das ist ein etwas schwammiger Begriff sozusagen. Der wird dadurch definiert durch das Vermögen des Testierenden sozusagen. Der muss also eine Vermögensangabe machen und dann schauen wir in eine Tabelle und schreiben eben dann die Gebühr auf. Die Gebühr steigt natürlich mit steigendem Vermögen.
Man weiß ja vielleicht gar nicht, was das Haus wert ist, in dem man wohnt. Das wäre ja etwas, was man vererbt.
Genau. Wir Notare geben uns in solchen Fällen dann auch mit Schätzwerten zufrieden. Wir können natürlich keine vollständige Vermögensermittlung anstellen.
Und dann wird das Häuschen ganz günstig geschätzt, damit die Gebühr beim Notar nicht so hoch ist.
Das kann ich natürlich nur als Notar selber schwer beeinflussen. Ich bin da auf die Angaben meines Gegenübers angewiesen. Und wenn ich keine Zweifel habe, dann übernehme ich die auch.
Damit ein Testament wirksam wird, muss es nach meinem Tod auch gefunden werden. Wie kann ich das sicherstellen?
Die notariellen Testamente werden ja grundsätzlich beim Amtsgericht hinterlegt. Privatschriftliche Testamente können auch beim Amtsgericht hinterlegt werden. Ich empfehle das auch, um Klarheit herbeizuführen und späteren Streit dann um die Wirksamkeit oder die Existenz eines solchen Testamentes zu vermeiden. Zusätzlich sollte das Testament bei den wichtigen persönlichen Unterlagen aufbewahrt werden. Ganz sinnvoll wäre es auch, die nahen Angehörigen über den Verwahrort des Testamentes zu informieren.
Ich glaube, es kostet auch eine einmalige Gebühr, wenn man es beim Nachlassgericht hinterlegt, aber die ist überschaubar, ne?
Die ist überschaubar. Genau weiß ich es jetzt nicht, wie hoch die ist, aber sie ist sehr überschaubar. Das sollte man in Kauf nehmen.
Ich habe nachgeguckt. 75 Euro.
75 Euro, ja, genau.
Einmalig.
In der Größenordnung hätte ich es auch jetzt eingeschätzt. Also das sollte es einem wert sein bei einem so wichtigen Thema.
Und wenn man beim Notar das alles erledigt, dann machen Sie das wahrscheinlich und dann ist es mit in den Gebühren mit drin oder kommt das dann noch oben drauf?
Die Verwahrgebühr beim Nachlassgericht, die kommt dann auch noch oben mit drauf, die wird dann auch noch in Rechnung gestellt.
Okay. Ehe- oder Lebenspartner möchten ja in der Regel dafür sorgen, dass der zurückbleibende Partner finanziell abgesichert ist. Sie haben es schon angesprochen. Wie regeln Sie das denn am besten?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Bei Ehegatten ist es so, dass sie sich ja gegenseitig oder dass sie gemeinschaftlich ein Testament errichten können. Und in diesem Testament können sie sich zum Beispiel wechselseitig als Erben einsetzen und dann die Kinder erst beim Tode des Zweitversterbenden als Schlusserben einsetzen. Das nennen wir das sogenannte Berliner Testament. Da gibt es mannigfaltige Ausgestaltungen und Varianten zu. Das ist eine Möglichkeit. Bei nicht verheirateten Personen, da ist es etwas komplexer, denn die können kein gemeinschaftliches Testament errichten. Das können nur Ehegatten. Also da muss dann jeder Ehegatte ein Einzeltestament errichten und seinen Partner als Erben einsetzen.
Wir können unser Vermögen nicht nur vererben, wir können im Testament auch Personen bestimmen, die enterbt werden sollen. Gehen die dann komplett leer aus?
Grundsätzlich schon. Es ist aber so, dass nahe Angehörige, etwa Kinder, einen sogenannten Pflichtteilsanspruch haben. Also Erben der gesetzlichen Erbfolge, wie Kinder, die aus der Erbfolge ausgeschlossen werden durch ein Testament, die können gegen die dann eingesetzten Erben einen Pflichtteilsanspruch geltend machen. Und dieser Pflichtteilsanspruch, das ist ein Geldanspruch und der beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Die Hälfte des gesetzlichen Erbteils kann der ausgeschlossene Pflichtteilsberechtigte von dem Erben verlangen.
Wer ein größeres Erbe erhofft hat, der empfindet es ja häufig als ungerecht, wenn er leer ausgeht oder eben nur diesen Pflichtteil erhält. Kann man ein Testament anfechten?
Das kann man schon. Grundsätzlich ist es aber so, der Testierende ist völlig frei. Er kann also völlig frei entscheiden, was mit seinem Nachlass passieren soll. Ausgenommen eben die Pflichtteilsberechtigten. Die Ansprüche können nicht abbedungen werden, aber ansonsten kann der Erblasser tun und lassen, was er will und seinen Nachlass regeln, wie er das möchte. Er muss sich da nicht an die Interessen seiner Familienangehörigen oder anderer Personen richten.
Dann hat das wahrscheinlich auch wenig Aussicht auf Erfolg, wenn es notariell.
Ja, die Frage ist, oder der häufigste Streitpunkt kommt natürlich dann, wenn gesagt wird, der Erblasser, der konnte gar nicht mehr ein wirksames Testament errichten. Der war nämlich schon gar nicht mehr testierfähig, weil er aufgrund einer Erkrankung oder einer Demenz nicht mehr Herr seiner Sinne war. Und das ist der häufigste Grund, wie mit dem eben, oder das häufigste Argument, mit dem Testamente dann hinterher angefochten werden. Da lohnt sich natürlich das notarielle Testament, weil der Notar bei der Abnahme oder bei der Aufnahme des Testamentes verpflichtet ist, sich von der Testierfähigkeit der verfügenden Person zu überzeugen. Und das hat dann eine starke Indizwirkung.
Danke. Erstmal bis hierher, Julius Schulze-Borges, Rechtsanwalt und Notar in Hannover. Wir hören gleich in ein paar Gespräche rein, die Sie heute Vormittag mit unseren Hörerinnen und Hörern geführt haben, hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Mein letzter Wille steht häufig über Testamenten. Damit der eigene Wille auch wirklich nach dem Tod umgesetzt wird, muss aber eine gewisse Form gewahrt werden und alles juristisch eindeutig ausformuliert sein. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Rechtsanwalt Julius Schulze-Borges hat am Vormittag die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen beraten. Sandra Bettels aus Hannover hat uns angerufen und hat eine Frage, ob sie noch ein Testament braucht, weil sie hat schon ein bisschen was. Frau Bettels, was haben Sie denn schon?
Eine Patientenverfügung und eine Generalvollmacht.
Ja, das sind zwei wichtige Dokumente. Ja. Die regeln aber nicht, wer denn ihren Nachlass in ihrem Todesfall verwalten und erhalten soll. Sondern das ist nur ein Dokument, eine Verfügung, eine Bevollmächtigung für eine andere Person, die im Falle ihrer Not für sie Entscheidungen treffen soll. Die gilt natürlich auch, oder in der Regel gilt die auch über den Tod hinaus. Ja. Das ist auch sinnvoll, damit dann eben erstmal weitergehandelt werden kann, bis die Erbfolge geklärt ist. Am Ende muss aber ja auch jemand ihren Nachlass erhalten. Und wenn sie kein Testament haben, dann greift da eben die gesetzliche Erbfolge. Und da müsste man gucken, ob die bei ihnen zu einem Ergebnis führt, was sie sich wünschen, oder ob da eben nochmal gesondert eine Verfügung erstellt werden sollte.
Ja, also bei meinem Mann, der ist leider vor 4 Jahren sehr tragisch verstorben, hatte ich das Testament Patientenverfügung Generalvollmacht. Ich war auch die einzige Erbin, es gab niemand anders. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe meine Mutter noch, die wird schon 90, und meinen Bruder. Und meinen Bruder habe ich da eingesetzt. Und da geht es mir jetzt darum, ich bin ja auch schon älter und ein bisschen kränklich, wenn mit mir irgendetwas passiert, hat er ja Zugriff auf alles. Das ist ja wichtig für mich, um für mich zu sorgen. Ist es dann trotzdem nochmal wichtig, weil meine Mutter ja nochmal lebt und noch lebt zum Glück, dann doch nochmal ein Testament zu machen?
Ja, es wäre meines Erachtens trotzdem sinnvoll, ihren Bruder dann als ihren Alleinerben einfach einzusetzen, damit nicht noch ihre Mutter, wenn die sie nun doch noch irgendwie überleben sollte, damit in die Erbschaft, in den Nachlass hineinrutscht. Ja, deswegen würde ich das aus Klarstellungsgründen, würde ich Ihnen das empfehlen, da eine einfache Verfügung aufzusetzen. Ja. Es ist ja unkompliziert und auch nicht streitanfällig, weil der Bruder der einzige nahe Angehörige ist. Und dann setzen Sie einfach, das ist ein Zweizeiler, Ihren Bruder als Ihren Alleinerben ein.
Genau, ich habe einen Vorsorgeordner, da liegt alles drin. Also wenn was passiert, ist das alles geregelt. Nur ich bin da sehr, ich möchte auf der sicheren Seite sein, weil ich durch die vielen Krankheiten meines Mannes eben gemerkt habe, was man alles haben muss. Und das ist ganz wichtig für mich, dass ich zum Schluss sagen kann, so, ihr habt damit jetzt keine Probleme, das ist alles geregelt. Das kann ich auch handschriftlich dann in diese Vorsorgemappe dann mit reinlegen.
Ja,
das weiß mein Bruder, ja.
Das können Sie handschriftlich abfassen und dann eben unterschreiben und dann legen Sie es mit in die Vorsorgemappe rein und damit haben Sie dann alles erledigt. Da haben Sie dann das vollständige Vorsorgepaket.
Richtig. Und da schreibe ich dann mein Testament und als Alleinerben setze ich dann meinen Bruder mit vollem Namen, Wohnort, Geburtsdatum und so weiter ein. Und das reicht dann.
Das reicht völlig aus in diesem Fall. Ganz einfach.
Das ist nett. Ja, herzlichen Dank für die Info. Viele nette Gespräche, informative. Und ja, der Ratgeber war wieder sehr informativ. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, schönen Tag.
Tschüss Ihnen auch.
Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
So, ein Anrufer aus Wolfenbüttel ist in der Leitung. Günther Platon, Sie haben auch eine Frage an Herrn Schulze-Borges.
Ich bin Witwer, habe ein eigenes Haus und 2 Kinder. Meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben, hatte auch ein eigenes Haus, das beide Kinder zu gleichen Teilen als Erbengemeinschaft geerbt haben. Wenn ich jetzt kein Testament mache, dann erben meine beiden Kinder mein Haus auch zu gleichen Teilen. Jetzt ist meine Frage, es soll dann jedes Kind ein Haus haben. Wie kann man am besten mit wenigen Kosten das aufteilen? Geht das zum Beispiel, dass die Kinder ohne Anwalt Übertragungsvertrag machen, also der eine überträgt seine Hälfte auf den anderen und umgekehrt? Wie kann man das am besten regeln?
Ja, da sprechen Sie ein Problem an, was häufig vorkommt, wie denn dann der Nachlass auseinandergesetzt wird zwischen den Erben oder die Erbengemeinschaft aufgelöst wird. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn wir 2 Erbgänge haben, nämlich den nach Ihrer Ehefrau und den Erbgang nach Ihnen. Sie können ja jetzt in Ihrem Testament, wenn Sie oder in Ihrer Erbfolge, wenn Sie keins machen, dann erben Ihre beiden Kinder zu gleichen Teilen und dann müssten Sie jetzt im Grunde tauschen, die beiden. Dann müssten Sie die jeweils falsche Hälfte Ihres ideellen Miteigentums an den Immobilien müssten Sie einmal tauschen. Das kann man machen, das ist aber ein notarieller Vertrag, der da geschlossen werden muss. Und jetzt kommt es noch dicker. Da haben sie auch das Problem der Grunderwerbsteuer sogar. Das ist sogar ein Verkauf, dieser Tauschvertrag, dass das also grunderwerbsteuerpflichtig ist. Da können sie mit relativ hohen Kosten rechnen, wenn sie das so hindrehen wollen. Deswegen müssten sie vielleicht, um das ein bisschen abzumildern, jetzt schon zu Lebzeiten überlegen, ob sie nicht ihr Haus schon nur an den einen richtigen Abkömmling übertragen und der als Gegenleistung dann die Hälfte an dem anderen Haus auf das andere Kind überträgt. Da sparen sie dann einmal die Grunderwerbsteuer und sie sparen dann eben auch noch mal einmal die Übertragungskosten. Das wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Von der Formulierung müssen sie da aber ganz genau hingucken, dass das auch so klappt dann. Aber wenn Sie jetzt nichts machen oder wenn Sie Ihre Kinder zu gleichen Teilen zu Ihren Erben einsetzen, dann haben Sie das Problem, dass die tauschen müssten. Und das wäre ein Verkauf, fallen Notarkosten an und Grunderwerbsteuer zwischen Geschwistern leider.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich übertrage jetzt mein Haus, das ja in meinem Alleineigentum ist, auf den einen.
Ja,
und genau. Der überträgt dann seinen Anteil von meinem jetzigen Haus auf den anderen. Und der andere, der überträgt seinen Anteil.
Ich fasse es nochmal zusammen. Sie könnten so machen, wenn Sie es jetzt nicht zu Lebzeiten übertragen wollen. Dann könnten Sie in Ihrem Testament Ihr Haus dem einen Sohn, der es am Ende bekommen soll, in voller Höhe, also vollständig, zukommen lassen. Ja? Und allerdings mit der Maßgabe, dass er verpflichtet wird, den hälftigen Anteil an dem anderen Haus auf das andere Kind zu übertragen. Dann sparen sie einmal die Kosten.
Ne? Wäre es in diesem Fall vielleicht sinnvoll, wenn beide Kinder mit zum Notar gehen,
ja,
dass das dann wirklich in ihrem Beisein so beschlossen und festgehalten wird?
Ja, das sollten sie in einer solchen Konstellation unbedingt mit den Kindern besprechen, weil ohne die geht's ja nicht. Es sind ja schon Fakten geschaffen, weil die beiden Kinder ja schon jeweils hälftige Eigentümer der einen Immobilie sind.
Ich rufe deswegen an, weil der eine möchte das jetzt schon geregelt haben.
Ja, unbedingt.
Und nicht erst mit Testament. Was ist denn besser, wenn ich jetzt ein Testament mache oder wenn wir das jetzt regeln?
Ganz eindeutig ist es besser, das zu Lebzeiten zu regeln, gemeinsam im Konsens aller Beteiligten zu besprechen und dann umzusetzen. Das ist immer besser, als hinterher das über eine testamentarische Regelung zu machen. Das empfehle ich Ihnen ganz klar. Machen Sie es jetzt, setzen Sie sich mit denen hin, gucken Sie, wie Sie es aufteilen. Sie übertragen es dann schon zu Lebzeiten auf das eine Kind und der verpflichtet sich dann oder überträgt in gleichem Atemzuge die hälftige andere Immobilie auf das andere Kind. Das wäre die Lösung. So müssen Sie es machen.
Mache ich so.
Freuen wir uns,
schönen
wenn wir helfen
können. Schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Sehr gerne. Tschüss.
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 Oder Masche aus Garbsen ist am Telefon mit ihrer Frage zum Thema Testament.
So, ich habe die Frage, also ich bin geschieden und wenn ich von meinem geschiedenen Mann einen großen Geldbetrag vererbt bekomme, da geht meine Frage in die Richtung, muss ich dann Erbschaftssteuer ans Finanzamt bezahlen?
Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein. Denn die Freibeträge gelten bei geschiedenen Ehegatten eben nicht mehr. Wir haben ja relativ hohe Freibeträge zwischen verheirateten Ehepartnern.
Ja.
500.000 Euro kann man da alle 10 Jahre steuerfrei vererben oder vermachen oder verschenken. Und bei Geschiedenen ist das eben nicht der Fall. Das heißt, Sie hätten dann nur den Freibetrag von fremden Dritten und der liegt nur bei 20.000 Euro. Und darüber hinaus würde dann eben eine Erbschaftssteuerbelastung anfallen.
Ach so, und können Sie mir auch sagen, wie hoch die dann wäre auf die Restsumme?
Das müssten so bei fremden Dritten um die 30% sein.
Oh.
Ja, ist relativ hoch, weil wir eben da auch dann in der Steuerklasse ungünstig sind. Ich meine, es sind 30%. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber so um die 30% müssten es, glaube ich, sein. Und ja, das ist Klar, das ist natürlich sehr ungünstig. Ne?
Das, ja, das muss ich auch sagen.
Wir haben eine große Steuerbefreiung, sehr weitreichende Steuerbefreiung zwischen Ehegatten und auch bei Verwandten in gerader Linie. Da haben wir günstige Steuersätze an Kinder, da haben wir günstige Steuersätze und hohe Freibeträge. Ja. Aber soweit man davon eben abweicht und andere Personen steuerlich beschenkt, wird es teuer. Das ist relativ.
Wobei ich ja nur eine indirekt fremde Person bin, aber das zählt, wie gesagt, als geschiedene, zählt als fremd.
Genau, so ist es.
Das ist eigentlich schade. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Antwort.
Sehr gerne.
Gerne, Dankeschön.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Soweit ein paar Auszüge aus Gesprächen mit Julio Schulze-Borges aus Hannover. Wir sprechen gleich gegen 19:30 weiter über Fragen zum Testament, hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Weiter mit Julia Vogt. Guten Abend. Wer kein Testament hinterlässt, der riskiert Streit in der Familie, denn dann entstehen manchmal Erbengemeinschaften, die sich untereinander gar nicht einig sind, was mit dem Erbe geschehen soll. Deshalb ist es besser, bei Zeiten ein Testament aufzusetzen. Wir sprechen darüber in diesem Ratgeber mit dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover. Herr Schulze-Borges, die Mehrheit der Deutschen hat kein Testament. Seit Jahren sind es nur so gut ein Drittel aller, die in Umfragen angeben, ein Testament aufgesetzt zu haben. Das könnte auch daran liegen, dass viele Irrtümer bestehen. Zum Beispiel nehmen viele Eheleute an, dass automatisch der Ehegatte erbt, wenn der andere verstirbt. Das stimmt aber nicht, oder?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Das Erbrecht richtet sich im Wesentlichen nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu dem Verstorbenen. Das Ehegattenerbrecht gibt es auch, das tritt aber nur daneben. Das heißt, der Ehegatte erhält immer nur einen Teil des Nachlasses der verstorbenen Person.
Wir haben es vorhin schon angedeutet, viele Ehepartner sichern sich gegenseitig ab mit dem sogenannten Berliner Modell. Vielleicht erklären Sie noch mal genau, wie das funktioniert. Sie haben auch gesagt, es gibt ja auch Varianten.
Bei der Grundkonstellation des Berliner Testamentes setzten sich die Ehegatten gegenseitig, also wechselbezüglich, zu Alleinerben ein und bestimmen dann in gleichen Atemzuge für den Falle des Todes des Zweitversterbenden die Kinder als Schlusserben oder andere Personen als Schlusserben. Das führt dazu, dass für den ersten Erbfall die gemeinsamen Kinder enterbt werden, weil ja zunächst einmal nur der Ehegatte erben soll. Und diese Konstellation wird häufig gewählt, um eben dann in Familiensituationen den Ehegatten abzusichern, für den Altersfall und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Vermögen aber später in der Familie bleibt, also dann nach dem Tod des Zweitversterbenden auf die gemeinsamen Kinder übergeht.
Ist das immer noch ein Modell, das Sie empfehlen oder hat das auch Tücken?
Das ist ein sehr sinnvolles Modell. In vielen Konstellationen macht das durchaus Sinn. Es hat aber eben auch Nachteile. Ganz wesentliche Nachteile liegen im Bereich der Erbschaftssteuer an dieser Stelle. Gerade bei größeren Vermögen ist das Berliner Testament steuerlich sehr ungünstig, weil wir ja einen mehrfachen Vermögensübergang haben, bis wir dann in der nächsten Generation sind. Und da fällt also dann häufig doppelt Erbschaftssteuer an.
Und ich glaube, man kann es auch nicht mehr ändern, ne? Wenn einer der Partner verstorben ist, dann ist der andere an diese Verabredung gebunden. Wenn er später nochmal heiratet zum Beispiel, möchte er vielleicht anders vererben.
Ja, da muss man bei der Ausgestaltung des Testamentes sehr gut überlegen, wie man es denn haben möchte. Denn grundsätzlich ist es so, bei einem Berliner Testament, da sind wechselbezügliche Verfügungen, also Verfügungen, die nur deshalb getätigt werden, weil der andere Ehepartner die gleiche Verfügung gemacht hat, die sind nicht mehr zu widerrufen nach dem Tod des Erstversterbenden. Da hängt man dran und man kann dann, wenn sich das Leben nochmal anders entwickelt, davon nicht mehr abweichen. Das muss man sich bei Errichtung des Testamentes gut überlegen, ob man das haben möchte. Man kann das abbedingen, man kann das also auch anders regeln, das ist gar kein Problem. Und reinschreiben, dass der überlebende Ehegatte frei ist oder inwieweit er frei ist, weiter zu verfügen. Das kann man also da alles bestimmen, aber man sollte diesen Punkt bedenken bei Errichtung des Testamentes.
Mhm. Auch Ehepartner, die keine Kinder haben, vererben nicht automatisch alles dem anderen Partner, weil wir jetzt bislang immer von der klassischen Familie ausgegangen sind. Wer erbt denn da noch?
Da erben, wenn vorhanden sind, eben auch sonst die Eltern noch einen Teil oder die Geschwister. Das ist häufig nicht gewünscht, denn häufig möchte man das nicht und man denkt eben, wenn ich versterbe, ich habe ja keine Kinder, da bleibt ja nur der Ehegatte. Das ist eben nicht der Fall. Das ist ein großer Irrtum. Gerade in einer solchen Konstellation, da sollte man unbedingt ein Testament machen, damit man seine eigenen Eltern oder gegebenenfalls seine Geschwister eben von der Erbfolge ausschließt.
Und noch komplizierter wird es dann wahrscheinlich bei unverheirateten Partnern, ne?
Ja, bei unverheirateten Partnern haben wir ja gar keinen gesetzlichen Erbanspruch des Partners. Der geht also völlig leer aus. Da erben dann nur die Angehörigen, also die Verwandten. Wenn keine Kinder vorhanden sind, eben dann auch Eltern und Geschwister. Und wenn die auch nicht vorhanden sind, dann erbt am Ende der Fiskus vor dem nicht verheirateten Partner. Also das möchte man ja in dem Fall wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Also da müsste man unbedingt an die Errichtung eines Testamentes denken.
Jetzt ändern Menschen ja im Laufe ihres Lebens ihre Meinungen. Lässt sich auch so ein Testament ändern?
Ein normales Einzeltestament lässt sich jederzeit widerrufen, das ist gar kein Problem. Auch ein notarielles Testament kann durch eine privatschriftliche Erklärung einfach widerrufen werden. Man sollte es dann aus der amtlichen Verwahrung herausnehmen, wenn es beim Amtsgericht hinterlegt ist. Bei gemeinschaftlichen Ehegattentestamenten ist es etwas komplizierter. Die können zu Lebzeiten beider Ehegatten können die auch einseitig widerrufen werden, da allerdings dann durch notarielle Erklärung und Zustellung an den anderen Ehepartner. Und nach dem Tod des Erstversterbenden wird es eben schwierig. Da muss dann geschaut werden, was steht denn drin im Testament? Inwieweit ist der überlebende Ehegatte denn befugt, noch das Testament abzuändern oder zu widerrufen?
Jetzt haben wir bislang hauptsächlich über Geldvermögen oder Immobilien gesprochen. Sprechen wir auch noch mal über wertvolle Besitztümer wie Schmuck oder Kunstwerke oder Sammlungen. Dürfen wir die nach Gutdünken verteilen oder kommen da auch wieder Pflichtanteile ins Spiel?
Das Pflichtheitsrecht richtet sich nur gegen den Gesamtnachlass. Der ist nicht gerichtet auf einzelne Wirtschaftsgüter oder Vermögenswerte. Der Erblasser kann natürlich völlig frei verfügen. Der kann also einzelne Vermögensgegenstände in der Erbmasse belassen. Dann bekommen es die Erben, der oder die Erben. Das betrifft Schmuck, Immobilien oder Geldvermögen gleichermaßen. Da gibt es keinen Unterschied. Er kann aber auch einzelne Vermögenswerte herausnehmen aus der Erbfolge und an einzelnen Personen, einzelnen Erben oder auch Dritten zuwenden. Wir nennen das dann ein Vermächtnis. Also das Gemälde aus dem Kaminzimmer, das kann dann auch an einen anderen vermacht werden. Und dann müssen das die Erben eben an den Begünstigten im Todesfall herausgeben.
Das ist dann auch einzeln aufgeführt im Testament. Das ist quasi so eine Art Anhang, würde ich mal sagen.
Ja, das kann man als Anhang machen oder ins Testament einfach hineinschreiben. Das ist gar kein Problem. Da gibt es auch keine Formvorschriften. Man muss nur deutlich machen in dem Testament, was man möchte. Wer soll denn was bekommen?
Im vergangenen Jahr haben wir beide eine eigene Ratgebersendung zum digitalen Nachlass gemacht. Da gibt es also auch eine Menge drüber zu sagen. Das können wir jetzt nicht alles wiederholen, aber vielleicht mal so ein paar ganz wichtige Punkte. Woran sollten wir denn diesbezüglich auch denken, wenn wir ein Testament aufsetzen?
Man sollte in das Testament durchaus hineinschreiben, wer denn über seinen digitalen Nachlass, also die ganzen Accounts von Social Media oder anderen Portalen, wer darüber verfügen soll, wer die Zugangsdaten erhalten soll und wer dann diese Accounts weiterverwalten soll. Das ist ein wachsendes Thema und ein wachsendes Problem. Ich rate dazu, das in die Testamente durchaus hineinzuschreiben, auch ausdrücklich zu benennen. Grundsätzlich wäre das sonst der Erbe als Gesamtrechtsnachfolger, der oder die Erben. Aber es macht Sinn, da eine konkrete Person zu benennen, die sich darum kümmert. Wichtig ist dann eben eine Liste zu erstellen mit den einzelnen Accounts, die man hat und die dazugehörigen Passwörter zur Verfügung zu stellen, damit derjenige, der damit beauftragt wird, dann sich darum zu kümmern, damit er das auch praktisch vernünftig tun kann. Ansonsten wird es schwierig.
Und das kann man dann auch schon im Testament mit einlegen sozusagen als zusätzliches Blatt und bei Ihnen sicher verwahren?
Das kann man natürlich machen. Ich würde diese Liste nicht ins Testament direkt mit aufnehmen. Das würde die Sache etwas überfrachten. Aber man kann sie ja gemeinschaftlich in der Schublade oder im Tresor gemeinschaftlich aufbewahren. Dann weiß der Erbe bzw. der Beauftragte dann gleich, was er alles zu tun hat.
Sollte man seine Erben über das Testament, das man errichtet hat, informieren?
Ich meine, das ist sehr, sehr sinnvoll und sollte unbedingt getan werden. Gerade bei vermögenden Personen sollte man sich mit seinen Erben auseinandersetzen über die Frage, wer denn nun was bekommt. Das spielt insbesondere dann eine große Rolle, wenn Betriebsvermögen vorhanden ist, eine Firma oder ein Unternehmen. Und der eine Sohn zum Beispiel die Firma fortführen soll und bekommen soll, der andere Sohn mit anderen Vermögenswerten abgefunden wird, wie Immobilien oder Barvermögen oder was auch immer. Das ist sehr wichtig, dass man schon zu Lebzeiten diese Auseinandersetzung mit seinen Kindern führt und bespricht, warum man das so macht und warum man diese Gestaltung für sinnvoll erachtet. Denn ansonsten ist es vorprogrammiert, dass nach dem Tode des Erblassers es zu einem Streit kommt. Diese Auseinandersetzung sollte zu Lebzeiten geführt werden. Das ist nach meiner Erfahrung sehr, sehr zielführend und unbedingt erforderlich, um den Familienfrieden sicherzustellen.
Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Testierfähigkeit, die vorhanden sein muss beim Erblasser. Das heißt, er muss im Vollbesitz seines Geistes sein, testierfähig sein, um ein Testament aufzusetzen. Und Sie als Notar bezeugen das. Wie denn?
Wir haben da so unsere kleinen Tricks, um festzustellen im Gespräch, ob denn diejenige Person noch testierfähig ist. Es gibt verschiedene Stufen, die wir als Notare da überwachen. Das ist einmal die Geschäftsfähigkeit. Die ist etwas höher gehängt als die Testierfähigkeit. Also wer geschäftsfähig ist, der muss ja noch in der Lage sein, auch wirklich Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bei der Testierfähigkeit, da muss nur feststehen, dass derjenige, der dort die Erklärung abgibt, noch in der Lage ist, seinen Willen vernünftig zu fassen und auszudrücken, zu fassen und auszudrücken. Und wir regeln das oder wir klären das immer in einem Vorgespräch, indem wir einfach uns über allgemeine Dinge unterhalten, indem wir gucken, kann der Verfügende noch seine aktuelle Lebenssituation einordnen? Lebt er in der aktuellen Welt noch? Kann er einschätzen, welche Tageszeit es ist, welche Personen mit ihm befasst sind? Und dann fragen wir auch allgemeine Dinge ab, die sich so in der Medienöffentlichkeit abspielen oder aus der Vergangenheit, aus dem privaten Umfeld. Und so haben wir verschiedene Stufen, die wir dann in einem Vorgespräch einfach ganz locker abklopfen. Das merken die Leute in der Regel gar nicht. Das läuft einfach unter Smalltalk. Aber da kann man ganz gut feststellen, wenn man das vernünftig macht, ob diejenige Person noch in der Lage ist, ihren Willen vernünftig zu äußern und auch selber zu fassen.
Wie viele Termine hat man beim Notar, bevor man mit dem Testament nach Hause geht?
Ganz unterschiedlich. Es gibt viele Konstellationen, wo mehrere Gesprächstermine auch dann mit den Familienangehörigen gemeinsam erforderlich sind, um eine Lösung im Interesse aller zu erarbeiten. Das ist dann sehr interessant und auch sehr zielführend. Manchmal kommen die Leute aber auch gleich mit konkreten Vorstellungen und können direkt beurkunden. Es gibt aber auch Fälle, wo in der Regel dann ein Beratungsgespräch im Vorfeld stattfindet, bei dem ich dann die einzelnen Wünsche und Vorstellungen aufnehme und dann eine Urkunde errichte, die ich im Entwurf versende. Und dann kann derjenige, der das Testament errichten möchte, das nochmal prüfen, kann nochmal Rückfragen stellen und dann in einem Anschlusstermin kann das beurkundet werden.
Danke, Julius Schulze-Borges. Ich habe erstmal keine Fragen mehr, aber unsere Hörerinnen und Hörer hatten am Vormittag noch persönliche Fragen. Und da hören wir gleich nochmal in ein paar Ausschnitte rein, hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen zum Thema Testament. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber Testament. Die Millennials, also die Generation, die um die Jahrtausendwende geboren worden ist, die wird in den kommenden 2 Jahren sehr, sehr viel Geld erben. Denn die Babyboomer kommen in die Jahre und vererben ein Riesenvermögen. Wer seine Besitztümer nach den eigenen Vorstellungen vermachen will, der sollte mit einem Testament vorsorgen. Fragen dazu hat der Rechtsanwalt Julius Schulze-Borges am Vormittag beantwortet. So, wir haben einige Anrufe heute in diesem Ratgeber zum Thema Testament und der nächste am Telefon ist Klaus Behnsen aus Hannover. Hallo, was haben Sie für eine Frage?
Ich bin seit 66 glücklich verheiratet und wir wollen jetzt nicht Testament machen, vielleicht eine Verfügung oder aber eine Patientenverfügung schreiben. Meine Frau hat aus erster Ehe, der Mann ist verstorben, eine Tochter. Wie und was erbt die?
Genau, da müssen wir genau schauen, erstmal auf welcher Spielwiese wir uns befinden. Also die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht, das sind ja Dokumente, mit denen Sie eine andere Person bevollmächtigen, für Sie im Falle der Not zu handeln. Das hat nichts mit Ihrer Vermögensnachfolge zu tun. Die regeln Sie dann in einem Testament. Wir sagen als Oberbegriff immer eine letztwillige Verfügung. Das kann also auch was anderes sein, ein Erbvertrag oder sonst was.
Haben wir alles nicht.
Aber Sie haben ja den Begriff Verfügung gerade schon selber genannt. Ja. Das wäre in der Tat das Dokument oder das Rechtsinstitut, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Also Ihre Ehefrau hat ein Kind und dieses Kind soll...
Das Kind ist... Das Kind ist schon ein bisschen älter.
Ein Abkömmling. Einigen wir uns auf einen Abkömmling.
Eine Tochter.
Eine Tochter. Eine Tochter. Und diese Tochter soll am Ende begünstigt werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und die hat auch schon wieder eine Tochter.
So. Die hat sogar schon haben Sie schon eine Enkeltochter. Ja, also Sie können dann gemeinsam mit Ihrer Ehefrau ein Testament errichten und können in dieses Testament hineinschreiben, dass eben erstmal Sie sich wechselseitig oder dass Sie jetzt als Ehemann Ihre Ehefrau einsetzen und am Ende das Kind alles erhalten soll. Das können Sie aber auch, Sie können auch direkt gleich das Kind als Erbin einsetzen, wenn der andere Ehepartner hinreichend versorgt ist zum Beispiel, dann macht man das häufig. Und dann braucht man diesen ums Eckweg über den Ehepartner nicht. Das kann man also auch machen. Aber Sie sollten dann in einem Testament, was Sie gemeinschaftlich oder auch alleine errichten können, sollten Sie regeln, dass die Tochter dann Erbin werden soll.
Obwohl es nicht meine Tochter ist.
Können Sie natürlich machen. Sollten Sie sogar, wenn Sie möchten, dass diese Tochter Ihre Erbin wird, dann müssen Sie es verfügen, weil ansonsten gibt es keinen gesetzlichen Erbanspruch. Bei diesen Konstellationen greift die gesetzliche Erbfolge ins Leere.
Aber müssen wir doch zum Anwalt, ne?
Ich rate bei solchen Patchwork-Konstellationen, dass Sie sich da notariell oder anwaltlich beraten lassen, weil die Formulierungen eben sehr präzise gefasst werden müssen, damit wirklich das umgesetzt wird, was Sie möchten. Und das müsste man jetzt erstmal herausarbeiten. Wie soll es denn genau laufen? Wer soll denn was bekommen, wenn welcher Ehepartner stirbt? Das müsste man einmal durchspielen und dann muss man da eben die richtige Formulierung für finden.
Also doch, Anwalt.
Dass ich rate Ihnen, es eher zu machen, wenn es jetzt nur darum geht, dass Sie als Ehemann sagen, meine Stieftochter, die soll alles bekommen. Dann
das
können,
ist ja damals nicht von mir adoptiert worden.
Das ist egal.
Der Grund war ja damals, ich hätte sie ja genommen. Das sollte ja so sein. Ist ja bei uns groß gewesen, also das ist ja nichts Böses. Nur damals kostete das ja viel Geld, weil ich relativ viel Geld verdient habe.
Ja.
Und dafür muss das nicht sein, dann lass das so laufen. Ob
die
nun zu dir Papa sagt oder was weiß ich, ne?
Genau, das ist doch eine tolle Situation, die Sie da familiär haben. Und das können Sie und sollten Sie über ein Testament regeln, dass Sie dann Ihre, ich nenne sie jetzt Stieftochter, nicht adoptierte Tochter Ihrer Ehefrau, dass Sie die als Ihre Erbin einsetzen.
Ja.
Und jetzt müssen Sie nur noch überlegen, wollen Sie Ihre Ehefrau dazwischen schalten oder ist die so gut versorgt, dass Sie gleich sagen, meine Erbin soll die Stieftochter werden?
Nee, meine Ehefrau ist nicht so gut versorgt. Also wenn, müsste man die richtige Reihenfolge geben.
Dann wäre die Möglichkeit, dass Sie sich als Ehegatten wechselseitig als Erben einsetzen und dann
Berliner Testament.
Genau, Berliner Testament. Ja. Es gibt aber auch noch andere Varianten, die Sie da wählen können. Sie könnten auch Ihre Ehefrau über Vermächtnisse zum Beispiel absichern, indem Sie sagen, Ihre Erbin soll Ihre Stieftochter werden und Ihre Ehefrau, die soll aber das Haus bekommen und das Aktiendepot oder einen Teil des Bargeldes oder wie auch immer. Also ich will Ihnen damit auch nur, das geht jetzt sehr in die Tiefe, auch nur deutlich machen, dass es da viele Möglichkeiten gibt, diese in einer solchen Konstellation etwas zu regeln. Und deswegen ist es dann in der Regel doch ratsam, bei dieser, ich nenne sie wieder die Patchwork-Variante, sich doch mal fachkundigen Rat zu holen.
Gut, vielen Dank.
Gerne.
Sehr gerne. Tschüss, Herr Behnsen.
Tschüss.
Norma Bildert aus Hannover ist am Telefon und hat eine Frage. Sie können Ihr Testament nicht handschriftlich selbst verfassen. Warum nicht, Frau Bildert?
Weil ich blind bin und zwar vollblind inzwischen.
Ja, Herr Schulze-Borges, was machen wir dann, wenn wir selber das nicht sehen können, was wir schreiben?
Ja, das ist ein großes Problem für blinde Personen. Sie können einerseits zum Notar gehen und dort eben ein notarielles Testament erstellen. Das ist unproblematisch möglich. Aber grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, ein privatschriftliches Testament für blinde Personen unter Einsatz von Mittelspersonen bzw. Vertretern zu errichten. Das ist aber an sehr strenge formale Voraussetzungen geknüpft. Das muss gut in dem Testament dokumentiert werden, warum es eben zu dieser Art der Testamentserrichtung gekommen ist. Deswegen empfehle ich eben immer blinden Personen, unbedingt die notarielle Beurkundung eines Testamentes. Insbesondere dann, wenn es hinterher die Vermutung gibt, dass es hinterher Streit geben könnte, dann sollten Sie ganz sicher gehen und das Testament beurkunden lassen, notariell.
Und was kostet sowas ungefähr?
Das richtet sich nach dem Wert Ihres Nachlasses. Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Da gibt es eine Gebührentabelle, eine notarielle. Und da steht dann eine Gebühr drin, die für den jeweiligen Nachlasswert anzusetzen ist. Also wenn Sie einen hohen Nachlass haben, einen werthaltigen Nachlass, dann ist die Gebühr auch höher, als wenn Sie einen ganz normalen Nachlasswert haben. Also wenn sich Ihr Vermögen nicht so hoch zusammensetzt, dass Sie da also Millionenbeträge bei sich zur Verfügung haben, ja, dann wird es günstiger. Aber genau kann man es nicht sagen, weil ich weiß es auch nicht. Man müsste es dann eben immer in der Tabelle nachschauen, ne?
Vielen Dank.
Aber das können Sie dann im Einzelfall, wenn Sie das notarielle Testament in Auftrag geben, bei dem Notarbüro auch erfragen. Der klärt Sie im Vorfeld auch auf Ihren Wunsch über die entstehenden Kosten genau auf und dann können Sie sich das noch überlegen.
Und wie kann man so ein Gespräch vorbereiten? Welche Dokumente sollte man mitnehmen? Außer Perso sowieso?
Ja, erstmal sollten Sie sich überlegen, was Sie denn überhaupt verfügen möchten. Also ganz losgelöst von irgendwelchen Paragraphen oder Rechtsvorschriften, das ist ganz irrelevant. Da kümmert sich dann der Notar drum, dass er das richtig umsetzt. Sie sollten schauen, was haben Sie denn in Ihrem Nachlass und was soll denn damit passieren? Wer soll denn was bekommen oder wie soll es geregelt werden? Das sind die Fragen, die Sie sich eigentlich für sich vorbereiten müssen. Und an Papieren müssten Sie sonst nicht so wahnsinnig viel mitnehmen. Natürlich, wenn Sie schon andere Testamente errichtet haben oder wenn Sie Immobilienbestand haben, Immobilienvermögen haben, dann sollten Sie die entsprechenden Dokumente, Grundbuchauszüge oder so schon mal mitbringen. Das erleichtert dem Notar so ein bisschen die Arbeit. Auch eine Aufstellung über Ihre angehörigen Personen, die in Betracht kommen oder die im Testament benannt werden, dass Sie da die alle schon parat haben. Aber ansonsten vor allem müssen Sie mitbringen Ihre Vorstellung. Was wollen Sie denn umgesetzt wissen?
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Dann noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, Julius Schulze-Borges, Rechtsanwalt und Notar in Hannover, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir halten mal fest, es macht Sinn, sich rechtzeitig um ein Testament zu kümmern, sich vielleicht auch juristisch beraten zu lassen, dieses Testament in jedem Fall aber beim Nachlassgericht zu hinterlegen, wenn man sicher gehen möchte, dass der eigene letzte Wille auch wirklich gefunden und erfüllt wird. Schieben Sie es nicht auf die lange Bank, aber haben Sie jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich bin Julia Vogt, danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs. Tschüss.